Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Der Daumen geht hoch von unserem Aufnahmeleiter und wir sind live. Es geht wieder los. Nach der Sommerpause wird frisch serviert. Ganz herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Wir sind wieder in der alten Besetzung dabei. Wir, das ist zum einen die Kerstin Holz. Hallo Kerstin.
Hallo zusammen.
Wir haben Ronald wieder mit dabei, auch frisch erholt aus Teneriffa, glaube ich, zurück, ne?
Also, das ist schon länger her, aber es war Portugal.
Portugal war es diesmal. Also, zurück aus Portugal vor einiger Zeit. Hallo Ronald.
Hallo Anne.
Und Christian ist mit dabei, auch aus dem Urlaub zurück. Verrätst du uns, wo du gewesen bist?
Ja, ist allerdings auch schon wieder ein Monat her, dass ich zurück bin, und zwar fast auf den Tag genau. Ich war in Thailand gewesen, aber jetzt Servus aus München.
So, wunderbar. Und heute reden wir über Neuerungen aus Gesetzgebung und Erlasslage. Arne Schnittger, mein Name. Für die mich noch nicht erkannt haben, weil meine Stimme etwas sonorer ist, liegt daran, dass ich ein bisschen eine Sommergrippe mir reingeholt habe. Ich hoffe, das geht aber dennoch hier. Und ja, wir wollen heute über verschiedene Gesetzgebungsvorhaben und Erlasse sprechen. Mindeststeuergesetz haben wir auf der einen Seite oder Anpassungsgesetz mit dabei. Einige weitere Gesetzgebungsverfahren wird Kerstin durchführen und es gibt ein BMF-Entwurfsschreiben zu 1, 3D und 3E-ASDG. Da werde ich ein paar Worte sagen. Und wir fangen mit der Mindestbesteuerung an. Eigentlich war ja alles geklärt. Das Gesetz ist natürlich grundsolide und würde man denken, über Jahre entwickelt. Hätte man gedacht, da gibt es ja gar nicht viel anzupassen. Aber ein paar Kleinigkeiten haben wir jetzt doch mit dabei. Ronald, was ist denn jetzt in diesem neuen Gesetz mit dabei? Wie ist nochmal der genaue Titel? Verrätst du uns das bitte nochmal?
Ja, gerne. Diskussionsentwurf für ein Mindeststeueranpassungsgesetz heißt es, glaube ich.
Ja, Anpassungsgesetz.
Genau. Und das sind natürlich nur kleine kosmetische Anpassungen, weil, wie du sagst, das Gesetz natürlich in der Sache perfekt ist. Ihr Spaß beiseite. Es gibt natürlich allerlei Anlass, da nochmal ranzugehen. Und das ist, glaube ich, auch nur der Anfang einer Anpassung. Demnächst, so hört man, wird es ja auch einen Referentenentwurf geben, wo dann möglicherweise auch noch weitere Guidance umgesetzt wird. Aus Juni diesen Jahres und Ende des Jahres wird es vielleicht auch noch weitere Guidance geben. Also es wird nicht das letzte Anpassungsgesetz bleiben. Aber worum geht es jetzt hier mal im Diskussionsentwurf für das Mindeststeueranpassungsgesetz? Da sind im Wesentlichen zwei oder drei große Punkte dabei. Das eine ist, glaube ich, für die HGB-Bilanzierer ganz wichtig. Da geht es nämlich um den Themenbereich, was ist eigentlich, wenn ich das Wahlrecht zum Ansatz eines Aktivüberhangs latenter Steuern nach 274 Absatz 1 Satz 2 HGB, wenn ich das nicht ausgeübt habe, kann ich dann für das Mindeststeuergesetz so tun, als wäre es ausgeübt worden? Die Antwort ist jetzt nach diesem Entwurf ja, ich kann da so tun, als ob, wobei ehrlicherweise das Gesetz und die Begründung vielleicht auch noch ein bisschen nachgeschärft werden muss, weil man hat den Eindruck, dass hier sozusagen davon ausgegangen wird, dass es ein Wahlrecht zum Nichtansatz ist, aber es ist ja ein Wahlrecht zum Ansatz. Das heißt, um sozusagen das gesetzgeberisch Gewollte auch wirklich treffsicher zu erfassen, sollte man da möglicherweise noch etwas nachschärfen. Das nächste, was da in diesem Paragraph 50 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 ist es ganz genau, da ist die Hausnummer, wo das jetzt geregelt würde, oder es gibt eine Art, ich sag mal, Verrechnungsverbot für aktive und passive latente Steuern, auch wenn das vielleicht handelsrechtlich zulässig wäre. Und da stellt sich schon so ein bisschen die Frage, was soll das eigentlich? Also wenn man sozusagen eine vielleicht handelsrechtlich oder IFRS-mäßig zulässige Saldierung latenter Steuern quasi wieder aufdröselt für Zwecke des Mindeststeuergesetzes, was hat man sich dabei gedacht? Denn wenn man sich auch so anschaut, dass ja jetzt noch die Juni-Guidance und insbesondere das Recapturen von latenten Steuerschulden noch vereinfacht werden soll, fragt man sich ja, wieso dröselt man hier eigentlich wieder auf, wenn es doch möglicherweise zukünftig möglich ist, das auch aggregiert zu betrachten. Also da können wir gleich mal kurz drüber diskutieren oder wir machen das auch direkt jetzt vielleicht. Vielleicht macht das auch Sinn, wir sprechen, ich glaube, das Thema mit den HGB-Bilanzierern, das ist, glaube ich, bis auf diese kleinen Nickeligkeiten vom Wortlaut her eigentlich fein. Ich glaube, das ist so wie erwartet. Vielleicht dieses Verrechnungsverbot, die Ratio dahinter, vielleicht können wir darüber mal kurz sprechen.
Ja, was ist denn die Ratio dahinter, Ronald?
Ja, also ich mutmaße, dass man vielleicht dachte, dass irgendjemand latente Steuerschulden versteckt hinter aktiven latenten Steuern und um das Recapturing nicht anwenden zu müssen. Das ist aber nur eine Mutmaßung, weil die Begründung ja dazu nichts sagt. Und wie gesagt, es wirkt so ein bisschen, als ob das im Widerspruch zu dieser Aggregationsmöglichkeit nach der Uni-Guidance steht, aber vielleicht sehe ich das auch zu schwarz. Christian.
Die Ratio ist ja in Summe irgendwo schwierig bei den ganzen Regeln. Also ich meine, es gibt eine generelle Ratio für das Mindestbesteuerungsgesetz und das ist, dass man versucht, mindestens 15% Steuer einzusammeln. Punkt. Daraus kann man relativ wenig ableiten. Dann kommt die Ratio zu den Deferred Tax Liabilities. Die ist schon inhaltlich eigentlich falsch, weil die auf dem fehlerhaften Verständnis des Inclusive Frameworks fußt, dass eine Deferred Tax Liability irgendwie so eine Art Steuerstundung ist, bei der es der Steuerpflichtige in der Hand hat, sich einen höheren Steueraufwand zusammenzuschustern, den er am Ende dann nie zahlen muss. Daher kommt die Vorgabe, dass in 5 Jahren sich das umdrehen muss. Und ursprünglich hieß es ja sogar in den Model Rules, muss innerhalb von 5 Jahren gezahlt werden, was bei latenten Steuern gibt es so seltene Zahlung. Und jetzt dann aus so einer merkwürdigen Ratio irgendwie eine weitere Ratio abzuleiten, da tue ich mir schwer. Aber wahrscheinlich liegt das auf der Schiene. Ich würde auch denken, man hat einfach Angst vor den Deferred Tax Liabilities, den DTLs, den passiven latenten Steuern. Und es gilt ja jeder Generalverdacht Richtung Steuerpflichtige, dass alles immer nur genutzt wird, um sich auszuoptimieren. Und deswegen wollte man wahrscheinlich vermeiden, dass man DTLs mit DTAs vermengt und versteckt.
Das kam natürlich zu ganz komischen Ergebnissen. Wir haben uns mal vom Hintergrund dieser Lage auch mal so Fälle überlegt aus dem ganz normalen Unternehmenspraxis bei Umstrukturierung. Was passiert denn zum Beispiel, wenn ich einfach mal sage, ich verkaufe einen Betrieb im Rahmen eines Asset-Deals und habe da irgendwelche Passivposten drin, die ursprünglich am Ansatzverbot unterlegen haben? Der findige Zuhörer oder Zuhörerin wird natürlich wissen, 4F und 5.7 ESTG sind für solche Vorgänge gemacht, sodass ich bei dem Übernehmenden nach 5.7 an der Stelle eben sozusagen eine Abweichung der Steuerbilanz vollziehen muss also wieder runtergehen auf den ursprünglichen Ansatz, den ich in einem Übertragenen hatte und habe dann die Möglichkeit, zukünftig den Aufwand mir dann eben über 15 Jahre sozusagen reinzuholen. Und das Spannende ist natürlich, was heißt denn das jetzt für latente Steuern? Weil ich ja natürlich dann in der Handelsbilanz einen höheren Wert habe als in der Steuerbilanz. Ich bin ja runtergegangen, habe also die Deferred Taxes einzubuchen. Hier, wenn ich es jetzt richtig sehe, eine Deferred Tax Liability, wenn ich es richtig sehe. Und hingegen habe ich denn diesen 5-7-Posten, der dann zu einem Aufwand führt, zu einem Deferred Tax Asset dann auch führt. Und das sind ja nun Vorgänge, die dann eben längere Zeit laufen an der Stelle, auch länger als 5 Jahre. Und wenn man jetzt unterstellt, ich saldiere das nicht, komme ich plötzlich dazu, dass ich dann möglicherweise dann irgendwann nach den 5 Jahren rückwärtsgerichtet, also möglicherweise Effekte habe, die mir für das Ursprungsjahr plötzlich einen riesen Steuerertrag dann also reinbuchen, weil ich ja diesen Aufwand dann zurückzunehmen hätte. Und das ist irgendwie alles ganz merkwürdig. Man kann natürlich jetzt die Frage aufwerfen, kann man vielleicht für latente Steuern sagen, ich saldiere das in der IFRS-Bilanz? Das ist natürlich eine Frage, die ist noch nicht beantwortet. Gibt es vielleicht Argumente für, weil das ja irgendwo ein Vorgang ist? Auf der anderen Seite, true and fair view, man muss es brutto irgendwo ausweisen. Also ich bin ganz ehrlich, wir haben noch keine endgültige Meinung dazu uns gebildet. Zeigt übrigens auch, wie interessant und perfide vielleicht sogar die Situation ist, weil plötzlich Accounting-Fragen voll ins Steuerrecht reinreichen. Zeigt aber auch, glaube ich, die Schwierigkeiten dieses Gesetzes. Ich glaube, Christian, in der Praxis, diese Frage der Saldierung, das ist jetzt ein Beispiel. Ich glaube, ihr habt auch andere Fälle noch so im Blick, ne, wo das auch durchaus ein Thema also sein kann.
In der Praxis wird ja sowieso in Anführungszeichen auf Kontoebene die latente Steuer ermittelt. Und ein Konto ist ja praktischerweise die Zusammenfassung vieler, vieler Einzelpositionen. Mhm. Das heißt, da können in jedem Konto per se schon und werden drinstecken, es sei denn, es sind ganz spezifische Themen, werden aktive und passive latente Steuern drinstecken. Das heißt, es ist jetzt keine Saldierung, die hier gemeint ist, aber wir haben schon in der Praxis das Problem, dass wir die Konten auseinanderziehen müssen, was prozessmäßig und systemseitig ja bislang nicht vorgesehen war. Das ist kein neuer Punkt, ja, also der ist schon eine ganze Weile bekannt, aber auch die Recapture-Regel muss natürlich auf einer Item-by-Item-Basis angewandt werden und die Komplexität oder Unmöglichkeit hat ja eigentlich dann auch die OECD animiert in ihrem Batch 4 aus dem Juli, was glaube ich diesen Jahres, die sehr hilfreiche Admin Guidance zur Recapture-Regel rauszugeben.
Also spannend, Ronald, das sind so ein paar Aspekte. War es das schon? Du hast gesagt, da gibt es noch was Zweites, was du noch ansprechen wolltest. Ne?
Genau, es gibt vielleicht noch eine wichtige Sache, die auch die aktuelle Praxis wichtig ist, denn die Frage ist, was ist eigentlich die richtige Ausgangsgröße im Zusammenhang mit dem CBCR-Safe-Harbor? Da gab es ja oder gibt es vielleicht immer noch so ein bisschen Nickeligkeiten um die Frage, was ist eigentlich jetzt die richtige Datengrundlage für den CBCR-Safe-Harbor? Insbesondere brauche ich jetzt die gleichen unkonsolidierten Packages, wie wenn ich die Vollberechnung nach 15 fortfolgende mache, oder sind da möglicherweise gewisse Shortcuts zulässig. Ich sag mal so, das Gesetz ist jetzt etwas besser formuliert, das muss man schon sagen. Also letztlich, das Gesetz ist jetzt so formuliert, wenn man sich nur BEPS 13 konform verhält, dann hat man prinzipiell mal eine hinreichende, richtige Datengrundlage. In der Begründung ist allerdings derzeit noch eine Aussage wiederum, die letztlich auch im früheren Gesetz stand, nämlich vor Konsolidierungsanpassungen und Zwischenergebniseliminierungen, was dann wieder die Frage aufgeworfen hat, ob denn jetzt eigentlich nicht das Problem nur vom Gesetzestext in die Begründung verlagert wurde und letztlich doch wieder so alles full IFRS letztlich nach wie 15 fortfolgende gemacht werden muss, was in der Praxis nur sehr wenige tatsächlich machen. Und wir hoffen, auch wie es gibt, gab ja schon die Eingaberunde, die sind ja mittlerweile auch alle veröffentlicht, dass sich möglicherweise immer dann, wenn man sich BEPS 13 konform verhält, also aggregierte statt konsolidierte Daten verwendet, dass man dann sozusagen auch eine richtige Ausgangsgröße für den CBC-RSafe-Harbor hat.
Und das gilt aber jetzt nur CBC-RSafe-Harbor, wenn ich jetzt nach den allgemeinen Regelungen vollständig rechne, muss ich, glaube ich, immer noch sozusagen, wenn man das so sieht, konsolidieren und heißt damit auch nach IFRS bilanzieren und qualifizieren. Das war in der Praxis ja immer noch was man gehört hat, dass das irgendwie anders sei. Ich glaube, jetzt wird wohl deutlich zum Ausdruck gebracht, was heißt deutlich? Du hast ja eben gesagt, da gibt es ja sozusagen eine Formulierung, die schon unklar ist, aber ich unterstelle mal am Ende des Tages mal für CBC-RSafe haben wir eine Vereinfachung haben und dass das auch final zum Ausdruck kommt. Heißt aber im Umkehrschluss, für alle anderen Konstellationen muss man wahrscheinlich die Vorstellung des Gesetzgebers und möglicherweise auch des BMF dann voll qualifizieren, ne? Oder?
Also das würde ich auch so sehen, weil letztlich durch diese abweichenden Formulierungen, wenn sie dann sozusagen in Anführungsstrichen glatt gezogen sind, auch in der Begründung, wird eigentlich deutlich gemacht, dass die Vollberechnung eben Full IFRS letztlich bedeutet und vielleicht im CBC-RSafe-Harbor, wie gesagt, gewisse Shortcuts zulässig sind, solange man BEPS 13 konform ist. Da sieht man in der Tat, dass das dann eben auseinanderläuft.
Christian, habt ihr schon alle eure Leasingzahlungen innerhalb der Gruppe qualifiziert? Das ist ja der klassische Fall, ne?
Ich habe mir gerade überlegt, ob das ein Aufruf zur Volksverhetzung oder Volksverhetzung ist, wenn ich jetzt öffentlich dazu aufrufe, dass man einfach den Schwachsinn nicht anwendet oder es low-key anwendet. Da muss ich jetzt schnell noch mal ins Strafgesetzbuch reinschauen, bevor ich das wirklich mache. Aber der Befund ist doch eigentlich, selbst mit allen Vereinfachungen, es wird ja nur noch immer schlimmer. Es sind keine echten Vereinfachungen. Jede Klärung macht die Sache nur noch unanwendbarer. Ich weiß überhaupt nicht, wie man als BMF an so einem Ding weiterarbeiten kann, ohne noch Selbstachtung zu haben. Ernsthaft, ich weiß es nicht.
Christian, das ist dann wirklich, zumindest mit Safe Harbor, wäre es eine Vereinfachung, muss man ja zugestehen, ja. Oder? Ja, ist, okay. Ja. Also, gut. Dann würde ich sagen, lassen wir es mal dabei, bevor...
Vielleicht ein, zwei Punkte, nur um ja. Sie mal genannt zu haben. In der Tat, man merkt, Christian, geht es schwer über die Lippen zu akzeptieren, doch, dass doch vielleicht was einfacher wird. Spaß beiseite. 87a und 87b. Im 87a, nochmal ganz kurz, was da drin steht, da Pushdown Accounting im Zusammenhang mit CBC-RSafe Harbor, unter welchen Voraussetzungen ist das Beibehalten von Pushdown Accounting zulässig? Da steht im 87b, sind die sogenannten Hybrid Arbitrage Arrangements im Kontext des CBC-RSafe-Harbors geregelt. Das war ja auch Bestandteil der Dezember-Guidance. Und wie gesagt, die Juni-Guidance aus diesem Jahr, die Umsetzung steht noch aus und da hoffen wir, dass das jetzt bald dann kommt. Dankeschön.
Also ich rate nur jedem zur Lektüre des Glasperlenspiels. Das ist unterhaltsamer und läuft aufs Gleiche raus am Ende wie die globale Mindeststeuer. Ein komplett sinnloses Unterfangen, was aber hochkomplex ist. Und wer es gelesen hat, weiß, was dem Spielmeister ganz am Ende des Buches passiert. Das möchte ich aber niemandem wünschen.
Also das ist ein persönliches Wort, weiß ich nicht, aber zumindest also ein Abschluss, den man wählen kann. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Übrigens, Christian, wir machen dazu noch ein Seminar, kann man hier sagen, vom Beck Verlag. Da haben auch schon sich ganz viele Leute angemeldet. Ja, okay. Ich hoffe, jetzt die ziehen jetzt nicht danach die Anmeldung wieder zurück, nach dem, was du hier so gesagt hast.
Ja, gut, das sind ja. Das ist ja ein kleiner Unterschied. Bei dem Seminar gehen wir ja tatsächlich inhaltlich darauf ein, und was man wirklich damit tun muss. Aber ich glaube, in dem Format darf man doch auch ab und zu seinem Unwill. Das ist für mich ein Ventil, dieser Podcast auch. Danach geht es mir immer deutlich besser.
Das ist sehr schön. Dann haben wir also hier schon was erreicht. Kerstin, vielleicht geht es uns auch besser, wenn wir jetzt hören, was es noch so für Veränderungen gibt, die vielleicht auch zu Vereinfachung führen. Was haben wir da noch, was uns noch erreicht hat, kurz vor der Sommerpause?
Genau, das Mindeststeueranpassungsgesetz ist ja nur eins von vielen laufenden Gesetzgebungsverfahren. Zum Jahressteuergesetz 2024 hatten wir ja hier im Podcast schon vor der Sommerpause gesprochen. Da vielleicht nur ein paar Zeiten. Am 11. Oktober will voraussichtlich der Bundestag sich abschließend damit beschäftigen und der Bundesrat dann am 22. November. Mal schauen, was uns dann bis dahin noch alles in dem Gesetz erwartet. Ein anderes Gesetz, das hieß am Anfang sogar mal zweites Jahressteuergesetz 2024, das ist jetzt aber das Steuerfortentwicklungsgesetz. Da haben wir zumindest schon einen Regierungsentwurf vom Ende Juli. Die Vereinfachung kommt gleich, aber ich fange erst mal an mit einem alten, unliebsamen Bekannten, der in diesem Gesetz wieder drin ist. Das sind nämlich die Regelungen für die innerstaatliche Mitteilungspflicht für Steuergestaltungen. Die sind ja gerade Anfang des Jahres im Vermittlungsausschuss aus dem Wachstumschancengesetz rausgeflogen. Jetzt sind sie hier in dem Gesetz wieder drin. Das ist ja eine Ergänzung zur Meldepflicht bei grenzüberschreitenden Steuergestaltung nach DAG 6. Die Regelungen haben auch viele Parallelen, also auch hier sind Kennzeichen zu erfüllen, um in diese Meldepflicht zu fallen. Es gibt allerdings auch neue, nur speziell für diese innerstaatliche Pflicht geltende Kennzeichen, zum Beispiel mehrfache Zuordnung von Sachverhalten, Kopplungsgeschäfte oder auch das Vorhandensein von Vorteilen mit Bezug zur Kapitalertragsteuer. Und es gibt auch einige zusätzliche Voraussetzungen. So muss immer ein nutzungsbezogenes oder gestaltungsbezogenes Kriterium erfüllt sein. Also so ein paar Unterschiede gibt es dann eben doch zu den grenzüberschreitenden Steuergestaltungen. Das Verfahren ähnelt auch dem DAG 6-Prozess, allerdings muss hier der meldepflichtige Intermediär eben einen Bezug zu Deutschland aufweisen. Wann das Ganze kommen soll, das wird davon abhängig sein, wann das BMF den Anwendungszeitpunkt bekannt gibt. Das muss nämlich ein Jahr vorher tun. Und spätestens sollen die Regelungen zum 31.12.2028 Anwendung finden. Die paar Vereinfachungen, von denen du gesprochen hast, das ist dann der ganze Komplex sozusagen um die Abschreibungsregelung. Hier ist vorgesehen, dass bei den GWGs, den geringwertigen Wirtschaftsgütern, die Aufzeichnung und Dokumentationspflichten ab kommendem Jahr entfallen. Die ganzen Grenzen für die Sammelposten, für das Wahlrecht der Sammelposten, Abschreibungen werden angehoben. Derzeit müssen die Anschaffungsherstellungskosten zwischen 250 und 1.000 Euro liegen. Das soll angehoben werden ab nächsten Jahr auf 800 bis 5.000 Euro, also eine deutliche Erhöhung der Grenzen. Der Sammelposten soll dann künftig auch über 3 statt über 5 Jahre aufzulösen sein. Und auch, wo man gerne mal an den Stellschrauben dreht, das ist die degressive AFA. Da haben wir ja schon aus den ganzen Corona-Hilfegesetzen noch Regelungen, die Ende diesen Jahres auslaufen. Also zum einen sollen die Regelungen verlängert werden bis 2028. Und für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2024 angeschafft werden, soll der AFA-Satz auch von 20% auf 25% angehoben werden. Ein Punkt ist jetzt noch nicht im Regierungsentwurf drin, da gab es aber schon einen Beschluss des Bundeskabinetts, das muss dann also noch ins Gesetzgebungsverfahren mit integriert werden. Das ist ein Punkt aus der Wachstumsinitiative, hier sollen die steuerlichen Rahmenbedingungen für E-Mobilität verbessert werden. Da ist also vorgesehen, noch eine Sonder-AFA von 40% einzuführen für neu zugelassene rein elektrische und emissionsfreie Fahrzeuge. Und das alles für Anschaffungen seit Juli 2024 bis Ende 2028. Auch in der Forschungszulage ist noch vorgesehen, dass sich die Bemessungsgrundlage erhöht von 10 auf 12 Millionen. Das war auch schon mal im Wachstumschancengesetz vorgesehen, wurde da nicht umgesetzt, ist also hier der erneute Anlauf. Und dann werden noch diverse Anpassungen am Steuertarif wie Grundfreibetrag, Tarifeckwerte und Ähnliches in den folgenden Jahren schrittweise angehoben. Das sind so die wesentlichen Punkte aus dem Steuerfortentwicklungsgesetz. Es gibt aber auch noch das Zukunftsfinanzierungsgesetz, und zwar das zweite Zukunftsfinanzierungsgesetz. Da allerdings erst ein Referentenentwurf, dann im Verfahren stand noch ein bisschen weiter hinten. Es gibt viele verschiedene Regelungen, aber mit Blick auf die Ertragssteuer ist ein Wahlrecht in § 6b Absatz 10 ESCG zu erwähnen. Da haben ja natürliche Personen das Wahlrecht, dass sie Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften auf bestimmte Reinvestitionsgüter übertragen. Da gibt es derzeit einen Höchstbetrag von 500.000 Euro, der soll auf 5 Millionen erhöht werden, mit dem Ziel eben größere Spielräume für betriebliche Reinvestitionen zu ermöglichen. Und ein letztes Gesetz, auf das wir heute noch hinweisen wollten, jetzt verlassen wir ein bisschen das materielle Recht, kommen auf das Verfahrensrecht. Das ist das vierte Bürokratieentlastungsgesetz, auch da schon ein Regierungsentwurf. Zum einen soll die Geltungsdauer für Freistellungsbescheinigung nach § 50c ESTG von 3 auf 5 Jahre angehoben werden. Bisher müssen Steuerpflichtige ja nach 3 Jahren einen neuen Antrag stellen. Das BZSD muss den auch prüfen. Und um dort Aufwand auf beiden Seiten zu verringern, soll die Geltungsdauer eben auf 5 Jahre erhöht werden. Ist auch punktuell, also wirklich punktuell, eine Verkürzung der Aufbewahrungsfristen der allgemein vorgesehen. Wir haben ja bisher eine 10-Jahresfrist und eine 6-Jahresfrist. In Bezug auf die Buchungsbelege, das habe ich mal nachgeschaut, das ist 147 AO Absatz 1 Nummer 4, gibt es jetzt eine 8-Jahresfrist. Also wir haben weiterhin die 10-Jahresfrist für Jahresabschlüsse und Inventarlisten und Ähnliches. Wir haben auch weiterhin die 6-Jahresfrist für Geschäftsbriefe. Jetzt eine neue Frist von 8 Jahren, allerdings eine kürzere für die Buchungsbelege. Und auch bei der Grundsteuer soll die Frist für Änderungsanzeigen ausgeweitet werden. Nämlich künftig soll das elektronisch übermittelt werden und dann bis zum 31.03. Auf das Jahr der Änderung der Verhältnisse folgenden Kalenderjahres. Hier also eine Ausweitung der Frist. Und das waren jetzt erstmal nur ausgewählte Regelungen aus den 3 Gesetzgebungsverfahren. Es gibt auch noch weitere kleinere Gesetzgebungsverfahren. Ich glaube, man sieht, es sind viele kleine, punktuelle, in vielen Punkten auch Verbesserungen. Aber mit Blick auf die innerstaatlichen Meldepflichten, um da nochmal zum Anfang zurückzuspringen, hoffe ich natürlich, dass diese erneut nicht umgesetzt werden. Das war ja auch sozusagen Petitum der Expertenkommission Vereinfachte Unternehmenssteuer, die im Sommer ihre Vorschläge präsentiert hat. Die haben nämlich ausdrücklich davon abgeraten, hier nochmal einen erneuten Anlauf für die Meldepflichten zu nehmen.
Ja, Anne, muss ich dich direkt jetzt mal was fragen, weil ich hatte gar nicht mitgezählt bei den Bürokratieentlastungsgesetzen. Und beim 4. Bürokratieentlastungsgesetz, es hört sich so an, als sei überhaupt keine Bürokratie mehr übrig.
Eigentlich müsste alles weg sein jetzt, ne? Aber
cool.
Ja, also ich glaube, Bürokratieabbau ist was einen immer beschäftigt. Ich habe mir dann auch die Frage gestellt, also ist die Richtung, muss man ja zugestehen, ist immer mal die richtige. Ne? Man versucht das zu vereinfachen. Allerdings wahrscheinlich der ganz große Wurf, danach klingt es jetzt auch nicht, ne? Kerstin, Ronald, Christian, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also man soll ja nicht sich immer beschweren, die Richtung ist ja die richtige, aber wahrscheinlich ein bisschen mehr bräuchten wir schon noch, oder?
Ja, es ist immer blöd zu meckern, wenn ein bisschen was sich tut, aber es kommt ja auch immer zusammengepackt mit den alten Bekannten. Es ist ein bisschen wie bei meinem Sohn, der wünscht sich auch schon seit mehreren Jahren einen Hund zu Weihnachten. Und obwohl ich es ihm jedes Mal sage und Weihnachten auch ja wieder mal ein paar Monate noch hin ist, kommt er fast täglich, dass er sich einen Hund wünscht, neben vielen anderen Dingen. Und so ist das auch mit den wunderbaren innerdeutschen Steuergestaltungen und der Meldepflicht. Ja, und irgendwann kriegt er seinen Hund wahrscheinlich und wahrscheinlich kriegen die auch irgendwann ihre Meldepflicht. Sinnvoll ist es trotzdem nicht. Weil wer muss mit dem Hund gehen? Ich. Wer muss die Meldepflicht machen? Ich auch. Ja.
Ja. Deswegen hast du ihm auch eine Katze geschenkt. Ne? Die ist wahrscheinlich das Unabhängige. Ja. Ja, genau. Naja, schöner Vergleich. Jetzt sind wir schon fast durch. Vom Hund und der Katze hin zum 1-3D und 3E-ASDG. Das ist jetzt ein gewagter Sprung. Die Katze springt ja. Das ist jetzt die Überleitung. Wahnsinn. Also wir versuchen mal jetzt hier den Sprung zu machen. Da gibt es nämlich ein BMF-Schreiben zu dieser neuen Vorschrift, die welches Gesetz gefunden hat. Wir haben ja auch schon im Podcast darüber berichtet. Und jetzt liegt ein Schreiben mittlerweile vor in einem Entwurf am 14. August vom BMF an die Verbände mit der Bitte um Stellungnahme übersendet. Die ist Anfang dieser Woche, heute ist der 11.9. abgelaufen. Und man muss sagen, da gibt es einige Bemühungen doch des BMF, das Ganze etwas doch einzugrenzen. Also das würde ich jetzt mal wirklich ausdrücklich auch positiv nochmal auch festhalten, dass man versucht, das hier irgendwo wirklich ein bisschen in Rahmen zu setzen. Man fragt sich natürlich auch, warum man überhaupt sowas als Gesetz dann eigentlich verabschiedet, wenn man dann so einen Entwurf dann nimmt, der versucht, das zurückzunehmen. Aber fairerweise kam es ja auch von den Ländern. Also so gesehen ist das jetzt mal der Versuch, das ein bisschen zielgerichtet zu handhaben, die Vorschrift. Was steht da drin? Ganz, ganz verschiedene, viele Sachen. Ich versuche mal ein paar Highlights rauszuhehlen. Zum Beispiel steht drin, in Bezug auf den 1 Absatz 3d Satz 1 Nummer 1 ASDG, der ja dann also auch die Anforderung eben hat, dass ich nachweisen muss, dass eine Zahlung der Zinsen möglich ist und auch der Tilgung, Fragezeichen. Das war dann also eine Frage anhand der Nummer 1, ob man Nummer 1 entnehmen kann an der Anforderung, dass ich also sowohl die Zinszahlung leisten muss, als auch die Tilgung. Jetzt wird klargestellt, dass allein die Notwendigkeit einer Anschlussfinanzierung nicht dazu führt, dass das Fremdkapital Eigenkapital ist. Das macht auch total viel Sinn. Alles andere wäre, glaube ich, schon sehr überraschend gewesen. Das ist also hier wirklich auch der Versuch, mal etwas Vernunft da reinzubringen. Auch, es wird darauf hingewiesen, in Randnummer 3125, dass natürlich Startup-Finanzierungen, Finanzierungen, auch wenn sie risikobehaftet sind, auch als solches natürlich nicht die Qualifikation am Fremdkapital in Frage stellen. Auch das macht natürlich ganz, ganz viel Sinn. dass man versucht, das hier so ein bisschen einzufangen. Auch insoweit ganz schön, dass man auch zu den wirtschaftlichen Gründen ein klares Statement hat, dass eine Ausschüttung als solches, die finanziert wird mit einem Darlehen, nicht die wirtschaftliche Notwendigkeit einer Finanzierung in Frage stellt. Auch das, glaube ich, ist eine sinnvolle Einschränkung, wenn man wollte, dass man hier versucht, eben solche Zinszahlungen auf Ausschüttungen eben einzuschränken. Kann man das ja machen, muss man halt nur da einfach im Gesetz auch einfach dann da reinschreiben. Ein paar Sachen allerdings fehlen auch, muss man so leider ein bisschen kritisieren. Zum Beispiel ist keine Aussage dazu getroffen, was passiert eigentlich, wenn DBAs bestehen? Weil wir haben ja jetzt auch eine Nummer 2, die Besonderheit, dass ich zukünftig eben für das Rating die Unternehmensgruppe mir anschaue, und zwar wohl immer grundsätzlich und nicht das Einzelrating, was ich glaube oder auch wir glauben, nicht OECD-konform ist, weil die OECD ja nun nicht immer auf das Unternehmensrating sozusagen abschließt und abstellt. Und da ist jetzt zum Beispiel leider jetzt gar nichts dazu zu finden, in welcher Form die DBA hier Sperrwirkung entfalten, weil ja natürlich der 1.3d kein Treaty Override vorsieht. Das muss man so ein bisschen bekritteln hier an der Stelle. Und das andere, es gibt ja auch die Möglichkeit des Grandfathering-Alter-Darlehen. Also etwas, muss man sagen, einengende Auslegung, vielleicht Willigkeit, muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Wort, ob es eine Willigkeit ist oder eine einengende Auslegung. Hier vielleicht die einengende Auslegung, die gewählt wird. Und ja, das ist also vorgesehen, allerdings nur für 24. Das heißt, alle die Darlehen, die länger als 24 laufen, die müssten eigentlich an der Stelle angepasst werden. Und das ist halt auch die Frage, ob das wirklich denn überhaupt so sinnvoll ist, weil wenn ich jetzt ein langlaufendes Darlehen habe, was dann auch ein anderes Zinsniveau natürlich vorsieht, und ich anfange, das anzupassen, stellt sich die Frage der Fremdüblichkeit natürlich unmittelbar an der Stelle. Also wenn ich jetzt eine langlaufende Finanzierung habe zu einem günstigeren Zinssatz, dann würde ich einen Teufel tun, um an der Stelle das anzupassen, und dann sind solche Fragen gleich wieder hoch. Also hilfreich wäre es vielleicht auch mal anzudenken, ob man nicht so Altdarlehen vielleicht komplett rausnimmt. Kann man auch so mal in den Stellungnahmen noch mal ein bisschen gucken, da ist es auch, glaube ich, auch angesprochen, die dann auch eingegeben wurden. Also das ist vielleicht noch so ein bisschen was, wo man auch noch mal doch so ein bisschen kleine Kritik noch anmerken kann. Und dann noch vielleicht der 1.3e ASTG, auch eine ganz spannende Vorschrift. Das ist ja diese Vorschrift, fremdlicher Zinssatz, der also an der Stelle für so Kapitalüberlassung, wenn ich so, ich sag mal, ja, so Finanzierungs- und Weiterleitungsfunktionen habe, die als funktionsarm jetzt sozusagen fingiert werden. Da war ja immer die Frage, was heißt denn das jetzt eigentlich? Wird dann der Abzug eingeschränkt oder wird der Ertrag beim Empfänger umgeortet? Ne? Also wenn ich eine Zahlung habe einer Finanzierungsgesellschaft, die ist funktionsarm, ist ja die Frage, muss ich deswegen also einen Aufwand des Zins runternehmen? So waren ursprüngliche Vorstellungen im ursprünglichen BMF-Schreiben zum Verrechnungspreis grundsätzlich hinterlegt. Oder muss ich anderer die Erträge sozusagen versteuern? Jetzt wird hier zum Glück, meine ich, die richtige Auslegung im Einklang mit der BFH-Rechtsprechung gewählt, dass dann also der Ertrag an anderer Stelle auch hochkommt. Da steht da so drin. Aber man muss auch leider so ein bisschen wieder Wasser in den Wein gießen, weil natürlich die Frage offen bleibt oder viele Fragen offen bleiben. Was ist denn zum Beispiel, wenn eine Finanzierungsgesellschaft im Inland ist und die Gesellschaft, die Funktionen ausübt, ist auch im Inland? Das ist ja eine reine inländische Geschäftsbeziehung oder manchmal Beziehung, das ist ja ein inländischer Vorgang. Da ist ja schon die Frage, wie kann ich dann überhaupt an der Konstellation dann korrigieren, weil der 1-ASTG immer noch über die Grenze tätig sein muss und auch eine Geschäftsbeziehung erfordert. Das steht da leider nicht drin. Also ich meine, bei so einem inländischen Vorgang ist dann eben die Frage, kann dann auch diese Grundsätze gelten, die dann da auch oder möglicherweise auch nicht? Solche Fragen werden dem an der Stelle leider dann doch nicht so genau angesprochen. Und ich meine, da könnte man noch vielleicht ein bisschen nachjustieren, mal gucken, vielleicht gibt es im finalen Schreiben auch was dazu. Aber ich gucke mal in die Runde, jetzt habe ich so viel jetzt hier gesprochen. Kerstin, Christian, Ronald, aus eurer Sicht Anmerkungen dazu? Sonst mal die Richtung, glaube ich, ist positiv, ne?
Bin heute zu konstruktiven, glaube ich, Anmerkungen nicht fähig. Ich glaube, das ist, wer sonst unterlassene Hilfeleistung. Da macht man sich strafbar als BMF, wenn man den Schrott, den man verbrochen hat, nicht versucht, wieder einzufangen. Tatsächlich ist doch die grundlegende Problematik, dass ich mit dem 1 Absatz 3d anfange, mir meinen eigenen Fremdvergleichsgrundsatz so zu basteln, wie er mir gefällt. Dann merke ich, dass ich ein bisschen zu weit in die eine Richtung geschwappt bin. Und jetzt, ja, und das ist zu begrüßen, versuche ich das wieder einzufangen. Aber du hast es ja auch schon angesprochen, im Endeffekt ist das Einfangen von total überschießenden und auch großenteils nicht fremdvergleichskonformen Ansätzen, die im 1 Absatz 2 D und E gefahren werden. Und die versuche ich jetzt wieder einzufangen. Und daraus resultieren dann aus dem Bemühen ums Einfangen, resultieren dann wieder Folgefragen und Folgeprobleme. Den 1 Absatz 3D hätte es nicht gebraucht und den E auch nicht.
Zu 3D fällt mir eigentlich nur ein zu sagen, ich glaube, am Ende wird die praktische Anwendung zeigen, wie scharf dieses Gesetz ist oder nicht. Ne? Also das ist vielleicht auch immer so ein bisschen die Frage, wie wird das in der Praxis dann angewendet? Es sind einige gute Aussagen drin, vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht weit genug gehen, auch was die Frage angeht, wann ist es denn okay, so ein bisschen Cash im Cashpool vorzuhalten? Was muss ich denn damit dann machen? Kurzfristiges halten oder wenn ich es ein bisschen länger rumliegen lasse und so weiter. Also so ein paar Kleinigkeiten gibt es da sicherlich auch im 3D-Teil zu bekritteln. Aber im Großen und Ganzen ist das schon eine gute Richtung und wie gesagt, die praktische Anwendung wird es zeigen. Der 3E, da ist für mich noch viel mehr offen, weil, wie du sagst, Anna, weil der hat ja nun irgendwie so gar keine Rechtsfolge. Der 3D hat ja immer noch die Rechtsfolge, dass es nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. Und 3E sagt ja nur, dass das diese Finanzierungsgesellschaft im Zweifel eine funktions- und risikoarme Dienstleistungstätigkeit ist. Und die Frage, wie man dann irgendwie an dieser Korrektur rankommt, dass dann eine weitere Transaktion dann ja jetzt angenommen wird zwischen Finco und dieser, ich sag mal, Substanzco, nach welcher Vorschrift das gehen soll und in welchen Konstellationen das dann anwendbar ist, das bleibt ja vollkommen offen, ne? Also es ist, glaube ich, nur dann relevant, wenn man irgendwie, also das BMF hat ja nur, glaube ich, gedanklich den Fall vor Augen, dass dann diese substanzstarke Gesellschaft im Inland ist. Und die Finco im Ausland und sich dann die Frage stellt, ob wir da in Deutschland irgendwie eine Vergütung noch hinzu addieren können über den 1-ASTG. Aber ganz viele andere Konstellationen fehlen da, glaube ich, noch Aussagen, wie eigentlich jetzt genau, nach welcher Vorschrift wir jetzt wie korrigieren. Das stimmt schon.
Wobei beim 1-3D ich immer noch sagen würde, das ist dann wohl der 1-1-ASTG, ne? Ist ja dann eingruppiert in dem Ganzen. Also so gesehen, glaube ich, wäre das wahrscheinlich so aus meiner Sicht die Antwort dann letztlich, ne?
Also beim 3D, d'accord, beim 1-3E ist nicht so klar, nach welcher Vorschrift das auch in deinem von dir skizzierten Fall, Substanzkurse im Inland, Finkurse im Inland, verdeckte Einlage kann es irgendwie nicht sein, 1-ASTG kann es irgendwie auch nicht sein.
Naja, es könnte, glaube ich, nur 1-1 sein, ne? Das wäre
ja,
meine
These. Der wäre nicht anwendbar im reinen Inlandsfall. Also.
Genau, der wäre nicht anwendbar, das war der Punkt, in der Tat. Ja, also das ist in der Tat die Spannende. Naja. Gut, also ich sehe gerade an der Stelle, auch hier wird es noch weitere Diskussionen geben. Ich bin mal gespannt, wie der finale Erlass dann aussieht. Ich würde auch denken, wir nehmen das dann natürlich hier nochmal kurz auf als Update, um zu schauen, ob die Probleme hier vielleicht dann nochmal sich noch lösen lassen. Wäre dann vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass man auch vielleicht im BMF unseren Podcast vielleicht hört oder alternative, man liest einfach die Stellungnahmen, da steht das nämlich auch alles drin. Da muss man ja auch vielleicht mal realistisch sein, ja, dass vielleicht auch nicht leider Podcast noch nicht überall von uns gehört wird. Aber man kann ja noch ein bisschen auf Hinarbeiten und hoffen. Vielen Dank. Ich gucke mal in die Runde. Wir sind ein bisschen über die Zeit hinweggelaufen nach der Sommerpause. Ist aber auch ein bisschen was passiert. Die nächste Ausgabe ist bestimmt auch irgendwann vorgesehen. Ich weiß noch gar nicht wann, weil wir immer so einen Aufzeichnungsplan haben. Da haben wir dann, glaube ich, auch schon wieder nächste Ausgaben auch mit Gästen vorgesehen. Die ist natürlich auch nicht ganz vergessen. Heute wieder diese Ausgabe, wo wir unsere Kessel Buntes quasi einmal präsentiert haben, hoffe, es war kurzweiliges dabei. Ansonsten wünsche ich alles Gute, wir hören uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bitte uns allen gewogen bleiben. Dankeschön.
Ciao zusammen.
Tschüss.
Tschüss.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.